Träume helfen mir für das gesamtmenschliche Leben. Träume können auch helfen, einen Reifungsprozess in Gang zu setzen oder unbedachte Dinge im Leben oder nicht verdaute Dinge noch einmal bewusst zu machen. Und das ist nicht nur was für das religiöse Leben, ja, sondern es ist für mich ein ganzheitlicher Prozess.
Das heißt, 6 Dinge sind ein gutes Zeichen für einen Kranken. Nämlich das Niesen, der Schweiß, der Durchfall, der Samenerguss, der Schlaf und der Traum. Und zum Traum heißt es, du lässt mich träumen und lässt mich leben. Jesaja 38, 16. Ja, Träume haben was Vitales.
Kino im Kopf. Die Kraft des Träumens. Von Jens Rosbach.
Ein Kerzenständer, ein Holzaltar und ein Blumenstrauß.
Salve Regina, Mater Misericordiae.
In der Kapelle des Franziskanerklosters in Berlin-Pankow beten 2 Mönche. Die beiden Männer suchen Stille, Besinnung und Einkehr. Ihr gesamtes Leben ist vom Beten und Meditieren geprägt. Und auch vom Träumen.
Ich habe hier ein kleines Traumtagebuch für mich. Da schreibe ich dann die Träume rein, weil durch das Schreiben der Traum noch mal deutlicher wird.
Bruder Rudolf Dingenotto, grauer Bart und runde Brille, hält ein Notizbüchlein in der Hand. Auf dem Umschlag Wunderkerzen über einem Meer. Zudem der blaue Schriftzug The Magic is in you. Die Magie ist in dir. Der 81-Jährige hält darin jeden Tag, jeweils nach dem Morgengebet, seine nächtlichen Träume fest. In Stenoschrift. Auf der einen Seite die erlebten Bilder und Szenen, auf der anderen Seite eine Deutung.
Ich habe mal geträumt, da war ich 70 Jahre, dass ich Saxophon spielen würde. Ich sah mich erst mit einer Trompete, das klappte nicht so gut. Dann sah ich mich, wie ich mit einem Saxophon auf einer Wiese spielte. Und das hörte sich gar nicht schlecht an. Aber im Gebüsch waren versteckt Leute, die sagten, bist viel zu alt, wirst nie in einem Orchester spielen, hat überhaupt keinen Zweck, fang gar nicht erst an. Das sind versteckte Seiten in mir selbst. Das sind ja meine eigenen Stimmen. Und die haben mir bewusst gemacht, hör nicht auf diese Stimmen, sondern auf das Bild. Das Bild sagte, freu dich doch einmal mit 70 noch Saxophon lernen zu können.
Tatsächlich nahm der Mönch daraufhin Saxophonunterricht. Allerdings geht ihm inzwischen etwas die Luft aus für das Blasinstrument. Zudem kann er im Kloster nicht ständig herumtröten. Seine Neugier für das nächtliche Kopfkino wurde vor 20 Jahren geweckt, als er an 2 Traumseminaren teilnahm, die ein Mönch eines anderen Ordens anbot.
Und da habe ich gemerkt, welche enorme Dynamik und Kraft darin steckt.
Bruder Rudolf kaufte sich schließlich Traumfachbücher, gründete eine Traumgruppe und gab eigene Traumkurse. Bei der Deutung fremder Träume, etwa in einer seelsorgerischen Beratung, legt er sich allerdings Zurückhaltung auf. So fragt er immer, wie die Träumenden selbst über das im Schlaf Erfahrene denken.
Ich muss da nicht irgendwas Fremdes in sie hineinbringen. Man spricht ja von Ratschlägen, dass sie Schläge sind. Wenn ich von außen sage, ja, mach das so. Das ist oft nicht hilfreich. Hilfreich ist das, was der Einzelne selber empfindet, denkt und was er selber glaubt, verändern zu können. Und da können Träume eine große Hilfe sein.
Die Ordensleute wollen sich in die Gesellschaft einbringen. Bloßes Frömmeln, erklärt Bruder Rudolf, sei ihm zuwider. Das Franziskanerkloster ist berlinweit bekannt für seine Suppenküche, die es seit über 30 Jahren für die Armen der Hauptstadt betreibt. Der Mönch, der gern mit kariertem Hemd, grüner Fließweste und in Sandalen herumläuft, betont, der Heilige Geist zeige sich nicht nur in einer stillen Kapelle, sondern vor allem im Alltag und eben auch des Nachts.
Der Geist weht ja, wo er will, sagt man ja, sodass der Traum eine Seite ist, mehr die oft verborgene, nächtliche, dunkle Seite. Und insofern ist die Fülle, wie Gott zu mir spricht, sehr, sehr breit.
Thank you.
Ich selber träume wenig oder vergesse dann hinterher auch meine Träume und versuche auch den, wenn ich mich an irgendein Traum erinnere, nicht so viel Bedeutung beizumessen, weil ich denke, dass ein Traum eher das ist, was unser Unbewusstes hochspült in der Nacht.
Die Rabbinerin Ulrike Offenberg geht mit ihren Träumen etwas anders um. Klingelt ihr Handywecker am Morgen, verscheucht sie in ihrer Küche die Restbilder der Nacht.
Das sind nicht unbedingt Sachen, die gedeutet werden müssen, sondern es sagt mir dann nur, ja, du bist nicht entspannt ins Bett gegangen und insgesamt beschäftigen dich zu viele Dinge.
Ulrike Offenberg, blonde Haare, bunte Kippa, roter Strickpullover, arbeitet im niedersächsischen Hameln und in Stuttgart. Zudem baut sie in Berlin das liberale Regina-Jonas-Rabbiner-Seminar mit auf. Ständig sei sie unterwegs, berichtet die agile Frau Ende 50. Für Traumanalyse sei da wenig Raum.
Ich glaube, ich weiche da auch aus. Es ist, glaube ich, so eine Art Fluchtreflex. Ich habe Befürchtung dabei, dass man sich verliert in solchen Deutungen, die ja eigentlich nicht wirklich eine produktive Auflösung bekommen können. Denn wir wissen es nicht. Ja? Es sind Bilder, die einen irgendwie erschrecken oder ins Grübeln bringen. Und eigentlich kann es dafür keine Lösung geben. Und darum tue ich es lieber in dieses Schubfach von, naja, einfach zu viel unbearbeitet.
Allerdings, als historische und religiöse Quelle spielen Träume für sie als Rabbinerin durchaus eine Rolle. Denn in alten Zeiten galten sogenannte Traumgesichte, wie auch fantasierte Bilder am Tage, zumeist als göttliche Offenbarung. Das sei bereits im ersten Buch Mose so, beim Stammvater Jakob bis hin zum sogenannten Danielbuch, einem der letzten Bücher im jüdischen Bibelkanon.
In der hebräischen Bibel werden ja ganz viele Träume erzählt und dann gibt es auch ganz unterschiedliche Haltungen dazu. Sind die nun tatsächlich eine Art von Zukunftsweissagung oder sind sie Unfug oder sind sie vielleicht sogar eine Art von Götzendienst, in dem sie mit echter Gottesoffenbarung konkurrieren? Also da findet man alles.
Sie kriegen eine Schlafnacht hier bei uns und eine Einweisung. Zur Schlafnacht bringen Sie bitte einen Morgenmantel mit. Sie kriegen ein Einzelzimmer mit einem Waschbecken und einem Bett. Toiletten befinden sich auf der anderen Seite hier auf dem Flur.
Eine Arztpraxis im Osten Berlins mit schwarzen Kunstledersesseln, einer Palme und Fotos von Urlauben in den Bergen. Willkommen im Zentrum für Schlafmedizin.
Zahnbürste müssen Sie mitbringen und Essen und Trinken, wenn Sie benötigen, auch mitbringen.
Am Empfangstresen im Wartezimmer erscheint Dr. Blau, um durch sein Schlaflabor zu führen.
Also das ist so ein Schlafraum dann tatsächlich, wo dann auch jemand in der kommenden Nacht schläft.
Alexander Blau, tatsächlich in einem kurzen blauen Hemd, kippt ein Klappbett von der Wand herunter, zeigt aus dem Fenster mit dem Hinweis ruhige Stadtrandlage und deutet auf eine große runde Kamera an der Decke, die die schlafenden Patienten nonstop filmt. Dann geht's in den Technikraum gegenüber.
Und hier haben wir unser schlafmedizinisches Gold, nämlich unsere Goldnapf-Elektroden, tatsächlich echtes Gold. Ja. Die werden also auf den Kopf fixiert, geklebt und die sollen dann eben auch eine Nacht halten.
In das Zentrum für Schlafmedizin mit seinen insgesamt 5 Ärztinnen und Ärzten kommen jedes Jahr rund 10.000 Patienten. Sie leiden unter gestörten Tiefschlaf- wie auch Traumschlafphasen und werden in 6 Praxisbetten untersucht bzw. therapiert.
Wenn ich mich mal beziehe auf diesen besonderen Schlaf, eben wo das Träumen besonders stattfindet, dann ist der vor allen Dingen auch für die geistige Gesundheit wichtig. Das heißt, wenn wir dort ein Defizit haben oder der sehr unterbrochen ist, am Tage sind wir dann sehr reizbar und haben vielleicht auch Stimmungsschwankungen und funktionieren halt nicht so gut, sind nicht so gut ausgeglichen.
Auch das Tagträumen, also das ziellose Gedanken schweifen lassen, das Vorüberziehen lassen innerer Bilder, hält der Mediziner für elementar.
Man ändert seine Muster, seine Denkmuster und das kann einen kreativ machen.
Höchster, glorreicher Gott, erleuchte die Finsternis meines Herzens.
Im Franziskanerkloster beobachtet Bruder Rudolf, dass die moderne Gesellschaft die Bilder der Tag- und Nachtträume gern verdrängt. Bilder, die unbewusste Wünsche, Ängste oder Traumata zum Ausdruck bringen, wie er vermutet.
Wie unsere Gesellschaft zum Beispiel den Tod ja völlig verdrängt hat, in Hospiz und ins Krankenhaus. Irgendwann wird der Tod jeden Menschen einholen. Und wenn ich dem jahrzehntelang ausgewichen bin, wird es natürlich umso unangenehmer, wenn ich plötzlich damit konfrontiert werde. Für mich hilft das Traumdeuten, jetzt schon der ganzen Breite und Fülle des Lebens mich zu stellen und mich so vorzubereiten, auch bewusst mit dem Tod umzugehen.
Bruder Rudolf teilt seine Traumbilder gern mit seinen drei Mitbrüdern. Mehrere Jahre lang hat er sich sogar einmal im Monat mit seiner eigens gegründeten Traumgruppe getroffen.
Und da haben wir gemerkt, wie hilfreich auch eine Gruppe ist oder das Echo von anderen. Dadurch bekam ich eine größere Bandbreite der möglichen Deutung der Träume oder Aspekte, die ich selber auch nicht gern wahrhaben wollte, die aber die anderen gesagt haben, könnte das auch so sein.
Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam.
Rabbinerin Ulrike Offenberg betet am Jahresende bzw. am Anfang des neuen Jahres Segenssprüche, Brachot, anlässlich des jüdischen Lichterfestes Chanukka. Auch sie kennt eine Art Gruppentherapie, die dunkle Träume erhellen soll. Es handelt sich um das traditionelle Ritual zur Gutwerdung eines Traumes, das noch heute in Israel praktiziert wird.
Wer einen Albtraum hat, soll sich drei liebende Freunde suchen. Also praktisch ein Beit Din, ein Gericht aus drei Menschen zusammenstellen, die ihm aber von vornherein wohlgesonnen sind. Und dann heißt es, die Freunde sollen erst sagen, das ist richtig ein Drehbuch, was da entwickelt wird, die Freunde sollen sagen, die Auslegung eines Traumes steht bei Gott, doch erzähl ihn uns. Und dann, anstelle, dass der Albträumende seinen Traum erzählt, sagt er siebenmal, einen guten Traum habe ich geschaut, einen guten Traum habe ich geschaut, siebenmal. Also richtig in Autosuggestion wandelt er seine Wahrnehmung des Traumes in was Positives um.
Abgeschlossen werde das Ritual durch die siebenmalige Beschwörung der Freunde, dass der Traum eigentlich gut gewesen sei und Gott ihn zum Guten verwirklichen werde. Die Traumbilder werden also nicht auf einen verborgenen Sinn hin untersucht, wie es bereits in der Antike mit speziellen Traumsymbolbüchern geschah, oder beim Begründer der Psychoanalyse, Sigmund Freud, der besonderen Wert legte auf die Assoziationen des Träumenden zum eigenen Traum. Nein, beim jüdischen Gutwerdungsritual werden Angstbilder schlicht überschrieben.
Der Albtraum wird in Vergessenheit gebracht und überlagert durch positive Deutungen. Dir wird nur Gutes widerfahren.
Hier laufen diese Patienteninformationen zusammen. 6 Messplätze, 6 Bildschirme. Ja. Und dann kann man hier auch sozusagen auf Play drücken und sich das in Echtzeit quasi angucken. Da hat jemand übrigens eine Maske auf und atmet auch ein bisschen durch den Mund. Wir gucken jetzt eigentlich nicht so viel Videos, ne? Wir gucken uns eher diese Kurven an.
Über die Monitore im Berliner Zentrum für Schlafmedizin laufen nonstop Kurven in schwarzer, grüner und blauer Farbe. Sie bilden ab, was die Elektroden am Patientenkörper erfassen. Zum Beispiel EEG-Hirnströme, Körpertemperatur, Sauerstoffsättigung, Atemfrequenz, Augenbewegungen und Muskelspannung, erklärt Arzt Alexander Blau.
Im Gegensatz zum Wachzustand ist die Muskulatur im Schlaf ausgekoppelt. Das heißt also, die Willkürmuskulatur, auf die haben wir halt keinen Einfluss. Andererseits steigt die Durchblutung zum Beispiel von den Geschlechtsorganen. Es kommt zu Erektionen beispielsweise beim Mann. Wir verlieren viel Wärme, wenn wir im Traumschlaf sind. Und wir sehen eben ein hochaktives Gehirn, ähnlich wie im Wachzustand, was medizinisch eben den Namen dem Traumschlaf gegeben hat, sind die sogenannten REMs. REM steht da für Rapid Eye Movement, also schnelle, heftige Augenbewegung. Ich sprach ja davon, dass die Muskulatur ausgekoppelt ist, betrifft aber eben nicht die Augenmuskulatur, die eingekoppelt bleibt. Und das heißt, die Augen, die bewegen sich. Wir steuern die so, als würden wir was erblicken. Das sind eben sehr schnelle und heftige Augenbewegungen.
Der Schlafexperte, der auch an der Berliner Charité forscht, weiß, der REM-Schlaf, in dem wir vermutlich Sinnesreize des Tages verarbeiten, speichern und neu sortieren, bedarf, medizinisch gesehen, gar keiner Traumbilder.
Ob wir jetzt dabei tatsächlich subjektiv das Gefühl haben, zu träumen oder nicht zu träumen, ist vermutlich eher egal. Das heißt also, auch derjenige, der sich nicht oder vielleicht auch nie an Träume erinnert, muss keinen gestörten Traumschlaf haben.
Wollen Sie ein paar Bibelstellen dazu haben?
Die Traumbilder, die wir aus medizinischer Sicht gar nicht benötigen, prägen dennoch seit Tausenden von Jahren Kulturen und Religionen. Rabbinerin Offenberg erklärt, dass in der hebräischen Bibel oft dann vom Träumen die Rede ist, wenn Gott direkt auf das menschliche Leben einwirke. So heißt es etwa im Buch Hiob:
Im Traum des Nachtgesichts, wenn Betäubung die Menschen befällt, im Schlummer auf dem Lager, da öffnet er das Ohr der Menschen und besiegelt mit ihrer Strafe, also in einem schlechten Traum, um den Menschen abzubringen von der Gewalttat und zu dämpfen den Stolz des Mannes.
In den alten Schriften werde genau unterschieden, zu wem Gott direkt in den Träumen spreche oder wer nur auf indirektem Weg himmlische Botschaften empfange, erklärt Ulrike Offenberg.
Solche Fragen von Gottes Rede im Traum oder im Tagtraum, die sind dann ein Vehikel, um zu verhandeln, wer ist eigentlich nah dran an Gott. Zu wem redet Gott? Weil eine göttliche Botschaft zu empfangen, wird überhaupt nicht als etwas Alltägliches empfunden, sondern auch als ein gewisses Verdienst. Und sollte auch Ausdruck sein einer besonderen Nähe zwischen Israel und Gott.
Vor allem Josef der Träumer soll einen guten Draht nach oben gehabt haben. Laut Bibel deutet er in Ägypten einen Traum des Pharao, den Traum von den 7 fetten und den 7 mageren Kühen, als Weissagung von 7 fetten und 7 mageren Jahren. Josef, der zum Minister des Pharao aufsteigt, sorgt schließlich durch Vorräte für diese Hungerzeit vor. So kommen auch Josefs Geschwister nach Ägypten, um Getreide zu kaufen. Anschließend auch Familienvater Jakob. Später führt Moses das gesamte jüdische Volk, das auf Jakob zurückgeht, von dort ins gelobte Land.
Das ist ein Vater und 12 Söhne, aus denen dann die 12 Stämme werden, die 12 Stämme des Volkes Israel. Also die ganze Nation Israel hat ihre Wurzel in dieser kleinen Kernfamilie. Und die Josefs Geschichte ist praktisch das Scharnier dann in die große Nationalgeschichte.
Gründungsgeschichten darf man nicht historisch wörtlich verstehen,
betont der Berliner Religionswissenschaftler Bernhard Lang.
Wenn sich eine Religion zu etablieren beginnt, die beginnt eben gerne mit der Kindheit des Gründers, der Kindheit des Helden. Das ist bei Mose so. Mose wird ausgesetzt auf dem Nil in einem Körbchen. Aber er hat diese Gefährdung überstanden, auch Jesus hat sie überstanden. Und das zeichnet ihn dann schon aus als etwas Besonderes. Deshalb steht ein guter Stern über seinem Schicksal und trägt ihn dann zu seiner großen Mission weiter.
Der emeritierte Professor, der an der Universität Paderborn gelehrt hat und heute alte Texte übersetzt und Bücher publiziert, verweist auf die Weihnachtsgeschichte. Als die Jungfrau Maria ein Kind erwartet, fragt sich ihr Partner Josef, wer sie wohl geschwängert hat. Da erscheint ihm im Traum ein Engel. Dieser überzeugt den Zimmermann aus Nazareth, dass der Heilige Geist über sie gekommen ist. So nimmt Josef Maria zur Frau und wird Ziehvater von Jesus. Ohne Traum kein Weihnachten.
Die Traumgeschichte bindet Josef in die Familiengeschichte ein und schafft eine komplette Familie, in der Jesus, wie es dann in der Erzählung heißt, bis zum 12. Lebensjahr in Geborgenheit aufwachsen konnte.
Allerdings, für Bernhard Lang sind Nachtträume, obwohl sie eng mit dem Gründungsmythos von Religionen verbunden sind, nicht so entscheidend wie Bilder, die die Propheten am Tage sehen.
Ich glaube, dass die ganze Erzählung der Bibel von großen Tagträumen strukturiert ist. Der größte Tagtraum, den wir in der Bibel haben, ist ja der Traum Jesu. Die Zeit ist erfüllt, jetzt kommt das Reich Gottes.
Der katholische Theologe sieht fließende Übergänge zwischen Alltagsfantasien, bunten Tagträumen und großen Visionen. Hinter all diesen Bildern steckten individuelle bzw. gesellschaftliche Wünsche. Visionäre hätten vor allem in Umbruchzeiten Konjunktur, wie vor 2000 Jahren, als die Juden von den Römern unterdrückt wurden.
Dann wird die Zeit schlechter und wenn sie ganz schlecht ist, dann beginnen die Träume umso lauter zu werden, umso häufiger zu werden, schlagen in Wunder um, in soziale Bewegungen und daraus ist eben das Christentum entstanden.
Bernhard Lang räumt ein, im heutigen Christentum haben Wachträume kaum noch Platz. Das Motto laute eher, träum nicht, leiste etwas, schaffe etwas. Für den Alttestamentler liegt die Ursache darin, dass Tagträume und Visionen nur schwer kontrollierbar sind. Ihr Kern sei oft sogar revolutionär.
Jede Religion, in dem Maße, in dem sie sich institutionalisiert und zu einer Amtseinrichtung wird, stößt diese irgendwie gefährlichen Elemente ab. Die braucht keine Träumer, die braucht keine Propheten, denn alles, was man aus der Transzendenz von Gott wissen muss, das ist institutionalisiert, in der Vergangenheit geoffenbart, vor 2000 Jahren festgelegt, das muss nur noch verwaltet werden.
Er nimmt sich seines Knechtes Israel an und denkt an sein Erbarmen.
Da kommen wir eher in diese Tagträume.
Dass er unseren Vätern verheißen hat.
Zum Gedankenschweifen lassen komme er im Kloster nur selten, sagt Franziskanerpriester Rudolf Dingenotto. Die Suppenküche des Klosters sei sehr zeitaufwendig, auch das Werben um Spenden, ebenso die Seelsorge. Am ehesten könne er seinen Fantasien nachgehen beim Radfahren, beim Gärtnern im Klostergarten oder, wie zuletzt, bei Exerzitien an einem Brandenburger See.
Da bin ich dann auch lange spazieren gegangen im Kiefernwald, stundenlang, und dann kann ich so alles so in Tagträumen ergehen.
Rabbinerin Ulrike Offenberg macht ähnliche Erfahrungen mit Tagträumen, vor allem wenn sie mal wieder im ICE quer durch die Republik fährt.
Meistens ist es für mich einfach Arbeitszeit und dann sitze ich vor meinem Computer da im Zug, aber manchmal ja beim Rausgucken und beim Vorbeifliegen der Landschaft. Aber allzu lange hänge ich dem dann doch nicht nach.
Selbst wenn sie ihre Predigten vorbereite, sagt die Rabbinerin, könne sie sich nicht einfach in Wachträumen verlieren.
Ich will natürlich mit meinen Predigten oder mit meinen Theoremen, meinen Lehreinheiten, die Seelen von Menschen erreichen. Aber das heißt ja nicht, dass das nun ein Seelenerguss von mir ist, sondern das ist Ergebnis harter Arbeit, indem ich eben nach Quellen suche und Dinge übersetze. Und ja, das ist ein ganz rationaler Prozess.
Für die Seelsorgerin bleibt oft nur eine Gelegenheit, ein Ritual, um die Gedanken schweifen zu lassen. Das Gebet. Ulrike Offenberg spricht von Bildern im Kopf, die gelenkt werden.
Gebet ist ja etwas sehr Affirmatives, also es bekräftigt eine Wirklichkeit, die nicht wirklich zu sehen ist. Und es nimmt unsere Aspirationen auf, also etwas, was wir uns wünschen, eine Welt, die wir uns wünschen, im großen Ganzen oder auch für einzelne Menschen, wenn wir um Genesung beten oder sowas. Ich glaube, das ist eher so mein Ventil.
Nachts, ich mache uns mal den Nachtmodus jetzt hier schon mal an und Licht nochmal. Wir sehen schon auch als Mediziner halt eine gewisse Überreizung, eine Dünnhäutigkeit auch und Zeichen des zu wenig loslassen können, des zu wenig Bearbeitens von dem, was man aufgenommen hat und neu zusammensetzen, neu zu strukturieren.
Schlafdoktor Alexander Blau bestätigt die Diagnose des alten Franziskanermönchs, dass unsere Gesellschaft dem Kopfkino zu wenig Raum gibt. Das Handy-, Tablet- und Computerzeitalter mit seinem endlosen Strom von Messages, Posts, News und TikTok-Videos überfordere unsere Sinne, warnt der Arzt.
Es ist gerade ein Merkmal des Schlafs, dass man halt die Dinge, sage ich mal, ruhen lässt und loslässt und sein Inneres zu Wort kommen lässt. Und eine Daueraktivität, eine Dauerberieselung ist für Menschen und Tiere und auch Pflanzen sicher nicht das, was dauerhaft der Gesundheit förderlich ist.
Kein Wunder, so der Experte, dass in sein Labor immer mehr Patientinnen und Patienten mit Schlafproblemen kämen und nervösen Auswirkungen am Tage. Dabei zeige die Natur, wie zentral das Träumen für unsere Existenz sei.
Ungeborene Kinder, wie wir heute wissen, träumen ganz viel, sind also ganz viel in diesem REM-Schlaf. Also Kinder haben einfach eine sehr hohe Flexibilität noch im Denken, würde ich sagen. Und wir Älteren vergreisen da quasi auch innerlich und verlieren diese Flexibilität. Reizarmut kann dann schon dazu führen, dass man einfach das besser wahrnimmt, was in einem selber auch stattfindet. So ist es zum Beispiel mit der Lichtempfindlichkeit. Ne? Wenn man nur den hellen Tag kennt, die gleißende Sonne, dann wird man vielleicht das Kerzenlicht gar nicht wahrnehmen. Wenn die Sonne aber verschwindet und man eben eine reizarme Umgebung hat, dann ist eine Kerze schon ein großes Licht.
Unbewusstes, das nächtens auf fantastische Art hervordringt und Tagträume aus Gedankenfetzen und heimlichen Wünschen, mitunter ganze Luftschlösser, aus denen Visionen entstehen können. Klosterbruder Rudolf, wie auch Rabbinerin Ulrike Offenberg, würden den Bildern in ihren Köpfen gern mehr Raum geben.
Das ist, glaube ich, so die Hauptbotschaft, sich mit inneren Botschaften auseinanderzusetzen, die man eher so wegdrängt.
Und es führt mich, glaube ich, so immer mehr zu meiner Identität vor Gott.
In SWR Kultur Glauben hörten Sie eine Sendung von Jens Rosbach. Kino im Kopf, die Kraft des Träumens. Es sprach Cornelia Schönwald, Redaktion Anne Winter. In der nächsten Folge unserer Reihe Besondere Zeiten geht es um die Kraft der Empathie und ob sie hilft gegen Extremismus im Netz. Alle Folgen können Sie auch als Podcast hören, zum Beispiel auf unserer Internetseite swrkultur.de/glauben oder in der ARD Audiothek.